Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Heute mit einem super spannenden Gast, wie immer. Und zwar dem Daniel Drumm mit wahnsinnig viel Expertise aus seinen zahlreichen Stationen bei beispielsweise Simio, Verivox, Meine Stadt oder auch Deichmann. Daniel erzählt uns nämlich, wie man abgesehen von reiner Traffic-Generierung im klassischen Performance-Marketing und Branding den Traffic auch wirklich gut konvertiert. Und zwar nicht nur im Sinne einer klassischen Conversion-Optimierung, sondern wie man eine ganzheitliche User-Journey herstellt, wie man UX optimiert, wie man eine Nutzerzentrierung so hinbekommt, dass am Ende nachhaltiges Wachstum entsteht. Was nachhaltiges Wachstum überhaupt ist und was es mit SEO zu tun hat, das und vieles mehr in der heutigen Folge. Deswegen bleibt dran, hört rein, jetzt geht's los.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur, Werbekontakte einzukaufen, sondern auch, Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Hey Daniel, freut mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Heute mit einem Thema, das, ich habe es schon in der Intro kurz gesagt, häufig so ein bisschen zu kurz kommt, nämlich einem der vier Marketing Ps geht um digitale Produkte oder auch die Platzierung, das Placement. Warum es eben nicht ausreicht, nur stumpf Traffic einzukaufen, sondern wie man einen Online-Shop und auch die App-Präsenzen nachhaltig optimiert. Bevor ich jetzt aber weitermache, Daniel, stell dich doch netterweise einmal ganz kurz vor. Wer bist du, was magst du und worüber wollen wir heute aus deiner Sicht sprechen?
Hi Daniel, ja, ich freue mich auch in diesem Podcast zu sein, nicht nur, weil wir Namensvettern sind. Genau, was mache ich? Ich sage immer sowas wie, ich führe und entwickle Teams oder Organisationen, die erfolgreiche digitale Produkte entwickeln. Und erfolgreiche digitale Produkte vor allen Dingen begeistern Kunden im Idealfall und sorgen dafür, dass das Business nachhaltig wächst. Und weil ich ja hier im Marketing-Podcast bin, sage ich auch sowas dazu wie, ich mache eigentlich kein Marketing, sondern ich mache eben das Produkt. Und du hattest es eingangs schon gesagt, das Produkt ist zwar eins der klassischen Marketing-Ps, aber für mich eben eins, was aus sich selbst heraus wachsen sollte, überzeugen sollte. Und da können wir ja gleich mal ein bisschen drüber reden.
Klasse. Da wäre auch direkt meine erste Frage. Also ich meine, in der Organisation gibt es ja viele unterschiedliche Abteilungen. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz einordnen. Also wenn man so eine klassische Online- oder Digital-Unit von oben draufschauen, da gibt es dich und daneben gibt es ja dann irgendwie den Online-Marketing-Head of oder Abteilungsleiter, wie auch immer man den nennt.
Genau.
Wie seid ihr da genau aufgestellt, normalerweise in den Konstellationen, wo du bisher warst?
Für das digitale Produkt gibt es ja eine klassische Organisationsform. Es ist so, das Digitale ist ja in einigen Organisationen sehr businessnah, sehr nah am E-Commerce aufgehangen und in anderen Organisationen erwächst es so aus der IT heraus, dass man sagt, dort ist Digitalisierung. Und wenn du auch die Frage schon so stellst, dann hört man sehr viel sozusagen klassische Silos daraus und wir kommen vielleicht später nochmal darauf, wie sieht eigentlich eine Organisation aus, die sehr customer-centric agiert und was macht das eigentlich mit den Silos? Aber richtig, digital ist, wie gesagt, meist in diesen beiden Seiten aufgehangen. Und ich war zuletzt in meiner Organisation, wo das Digitale und damit auch das digitale Produkt sehr businessnah aufgehangen ist, sehr nah am E-Commerce, bisweilen auch direkt die P&L-Verantwortung hatte. Mhm. Und ehrlich gesagt ist das meines Verständnisses nach auch der schlauere Startpunkt, muss man so zu sagen.
Warum ist es der schlauere Startpunkt aus deiner Sicht?
Weil sehr viel Geschäftserfolg an dem digitalen Produkt hängt. Und es geht nicht darum, pur sozusagen die beste technische Lösung an den Start zu bringen, was aus einer IT-Organisation vielleicht heraus erstrebt wird, sondern wir wollen ja primär aus einer Organisation zwar Business-Ziele erfüllen, aber vor allen Dingen Kundenziele erfüllen. Und das Verständnis des Kunden ist essentiell wichtig für das digitale Produkt. Und dieses Wissen liegt meistens in der Business-Organisation vor oder sollte dort vorliegen. Und deswegen sollten die Anforderungen für digitale Produkte und die Ziele für digitale Produkte eben aus einer E-Commerce oder aus einer Business-Organisation heraus entstehen.
Ja, sehe ich genauso. Kenne ich auch so aus meiner Advertiser-Vergangenheit. Ja, da war es tatsächlich so, dass sozusagen alle Online-Disziplinen, das schließt das Online-Marketing auch logischerweise mit ein, aber auch die Produktentwicklung, also Website-Entwicklung, die operative Bespielung der Flächen, also Promotions, in einer Digital-Unit lag. Und dann gab es Anforderer, und UX-Designer Richtung IT, die dann sozusagen das, was wir hier als digitales Produkt bezeichnen, das heißt die Apps, die Webseiten, dann spezifiziert haben und in die technische Entwicklung gegeben haben. Die hat dann woanders stattgefunden, aber sozusagen die Anforderung war komplett aus einer Business-Perspektive heraus. Und deswegen bin ich da komplett bei dir. Ich glaube, das ist auch das, was am meisten Sinn macht, weil am Ende geht es ja darum, irgendwie auch KPIs zu erfüllen, das heißt Sales, Conversions, Conversion-Raten vielleicht zu optimieren. Das heißt, es muss ja irgendwo aus einer Business-Perspektive erfolgen. Wie ist das Binnenverhältnis zwischen Produktmanagement, das du ja in deinen letzten Stationen auch immer gemacht hast, und dem klassischen Online-Marketing? Also wie interagierst du das sozusagen mit den Kollegen, die die Traffic-Zuführung im Marketing betreuen?
Genau, Kollegen, ne? Das ist meistens eine Konstellation, wo das die Peer Group ist, ne? Wo man sagt, auf Augenhöhe, da gibt es ein Online-Marketing-Team, Performance-Marketing-Team, je nachdem, wie es genannt ist. Auch so ein CRM-Team ist dann auf derselben Augenhöhe. Data Analytics und solche Teams. Das sind sozusagen die Nachbarteams oder die, ja, die Peer Group. Ich möchte aber noch was auch zum Punkt davor sagen. Du hattest ja formuliert, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das klassische Verständnis, dass man Anforderungen formuliert und die dann an die IT übergibt. Und ich hatte vorhin formuliert, dass ein digitales Produkt im Marketing erstmal gut aufgehangen ist, ein guter Startpunkt ist für eine Organisation. Nach meinem Verständnis sollte aber in 2024, vielleicht auch schon in 2023, dass auch dort auf Augenhöhe stattfinden, eigentlich eine ganz cross-funktionale Zusammenarbeit oder eigentlich sogar gemeinsame Arbeit an dem Produkt sein und eben nicht eine andere Abteilung, an die man die Anforderungen übergibt, sondern dass man schon in der Genese, in der Einschätzung auch von Anforderungen, das zusammen mit der IT macht und eigentlich gar nicht da über zwei Silos spricht, sondern da ein gemeinsames cross-funktionales Team oder Gesamtorganisation sogar draus macht. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass man zum Beispiel das auch mit zum Beispiel Sitzordnung oder wo sitzen die eigentlich, dass man da sagt, das vereinheitlichen wir, da sitzen wir auf einer Ebene. Und die anfordernden Teams, du hast gerade das Wort Anforderer gesagt, das mag und hasse ich auch immer so. Und mit der IT, dass man eigentlich auf einer Ebene sitzt und dass auch im besten Fall kurze Kommunikationswege entstehen.
Ich habe das mal erlebt in einem Projekt. Da ging es darum, die Webseite komplett neu von Grund auf zu bauen. Da war das tatsächlich so idealtypisch, wie du es jetzt auch beschrieben hast, also agile Arbeitsweise. Man saß zusammen, es wurden Leute entsandt aus Abteilungen, die dann auch dediziert nur dafür da waren. Also zum Beispiel der SEA, SEO-Manager, der Display-Manager, der war da nicht mehr in seinem Daily Doing, im operativen Tagesgeschäft dann beschäftigt, sondern war primär eigentlich damit beschäftigt, Tracking-Konzepte zu schreiben, damit die neuen Webseiten-Apps dann auch entsprechend den Anforderungen gerecht geworden sind. Und das hat echt sehr gut funktioniert. Es war dann so eine richtige Einheit, die einfach sich überlegt hat, nicht nur, wie kann der beste Flow isoliert auf der Webseite aussehen, sondern nee, wie springt man sozusagen aus einem Online-Marketing-Kanal vorne ein? Wie ist da die Kundenansprache? Was brauche ich dann auf der Webseite? Wie gesagt, Stichwort Tracking oder auch Konfigurierbarkeit, Personalisierung. Also diese Themen, da habe ich das richtig gut erlebt. Im Daily Doing sozusagen, also in der operativen Zusammenarbeit, hat es in meiner Erfahrung mal gut, mal nicht so gut funktioniert, weil dann doch wieder jeder ja irgendwie in seinem Silo agiert und na, also ich nehme jetzt mal beispielhaft den SEA-Manager, der halt primär damit beschäftigt ist, im Google Ads-Universum irgendwie seine Kampagnen zu optimieren, aber gar nicht so sehr daran denkt, okay, also welche Landesseiten habe ich, wie kann ich den Flow hinten raus optimieren, auf welchen Kollegen muss ich jetzt dazugehen, wen darf ich, wie lange und so weiter, weil im Zweifelsfall die Anforderung ja eh nicht immer sofort umgesetzt wird, sondern man je nach Geschwindigkeit der Organisation dann ja auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal einen zweiten Begriff, den du vielleicht nicht so gut findest, Bittsteller ist, ja, also Anforderer, Bittsteller, wie auch immer. Und dann man ja gegebenenfalls dann lieber in seinem Universum sich auf seine sozusagen Expertenthemen konzentriert. Wie ist da deine Erfahrung? Hast du sowas auch schon gesehen? Klar. Also dass in der Projektarbeit das anders funktioniert als im In-Life?
Das ist immer ein Unterschied, ob ich jetzt ein laufendes digitales Produkt habe, was ich weiterentwickle und was betrieben wird, worauf wirklich Last und auch Skalierung gerade passiert. Mhm. Oder bin ich gerade in so einer Launch-/Relaunch-Phase, wo man tatsächlich ein Projekt hat. Ich unterscheide gerne Produktentwicklung oder Produktmanagement von Projektmanagement. Mhm. Projekt ist immer etwas Abgeschlossenes, wo man auch gut planen kann, was man tut und ein festes Ziel hat, wann es abgeschlossen ist. Produktentwicklung an sich ist nie abgeschlossen, weil sich die Bedürfnisse des Kunden laufend weiterentwickeln und auch laufend steigen mit dem, was sie an Erfahrungen in der wirklichen Welt da draußen machen. Und da ist es immer so ein Katz-und-Maus-Spiel, dass man da den Anforderungen des Kunden hinterherkommt. Ja, ich habe also auch beides erlebt, sowohl das Bittstellertum oder auch dieses Warten auf, wann wird es endlich umgesetzt. Und eine andere klassische Schnittstelle zwischen digitalem Marketing und Produkt ist ja auch immer die Frage nach, was ist mit der Conversion los? Können wir vielleicht gleich nochmal dazu kommen. Erstmal zu diesem Verhältnis, was ich da raushöre, und das höre ich auch in vielen Organisationen, sind ja eigentlich scheinbar konkurrierende Ziele. Also offenbar ist es so, dass der digitale Marketer, der hat seine Ziele und er muss jetzt seine Ziele erfüllen. Für mich ist da schon Teil des Fehlers drin. Es kann ja eigentlich nur um Gesamtunternehmenserfolg gehen und es kann vor allen Dingen nur um den Kunden gehen. Für mich ist Produktmanagement das Herstellen einer größtmöglichen Schnittmenge von Kundenzielen und Unternehmenszielen. Also dass wir das zu einer größtmöglichen, also ich habe jetzt ein Venn-Diagramm, ne, wo ich die beiden, das sind die Kundenziele und die Unternehmensziele, zusammenschiebe und da entsteht die Magie. Und das ist das, was Produktmanagement versucht nachhaltig herzustellen. Und du hast gerade auch das Wort Geschwindigkeit gesagt. Man ist immer in jeder Organisation, übrigens kann ich alle beruhigen, unzufrieden damit, wie schnell oder langsam die IT entwickelt. Für mich hat das aber auch sehr viel damit zu tun, wie priorisiert wird in einem Unternehmen. Warum ist was wichtig und ist das allen transparent, wie priorisiert wird? Denn das Vermissenserlebnis, es geht nicht schnell genug, ist immer auch eins der Intransparenz und vielleicht auch nicht des gemeinsamen Verständnisses von Zielen. Da kommen wir wieder zu den Zielen, die ich eingangs nannte. Mhm. Das heißt also, in einer Organisation, wo die Ziele bekannt sind, wo sie auch geteilt sind, wo sie auch, also nicht nur geteilt in Punkte von Sichtbarkeit, sondern auch die Menschen, die in der Organisation arbeiten, teilen diese Ziele, sind diese Vermissenserlebnisse nach, warum kommt meins nicht, viel seltener, weil es dieses meins eigentlich gar nicht gibt, sondern es gibt immer nur den Beitrag zum großen Ganzen.
Aber wie sieht denn dann für dich ein gutes KPI-Framework aus? Weil also am Ende des Tages, also ich habe das schon mal so erlebt, dass dann sozusagen der Conversion oder On-Site-Kollege, der für Website App verantwortlich ist, sagt so, ja, meine Conversion passt ja, aber der Traffic ist ja viel zu gering. Und der Online-Marketing-Kollege oder Abteilungsleiter, der für Traffic Generierung verantwortlich ist, sagt, ja, also wir haben jetzt, also Traffic haben wir jetzt eingekauft und das Geld sozusagen ist, das Budget ist jetzt auch gerade aufgebraucht, aber die Conversion, da muss ja, genau, noch ein bisschen was gehen. Also sozusagen dieses, ich nenne es mal Fingerpointing, ja, das sicherlich hin und wieder in der einen oder anderen Organisation stattfindet, führt er eben nicht dazu, dass man an einem gemeinsamen Strang zieht. Wie bekommt man das aus deiner Erfahrung heraus jetzt in ein KPI-Grid oder ein gemeinsames Ziel, wo man eben nicht in die Versuchung gerät, mit dem Finger auf den jeweils anderen Kollegen, Kolleginnen zu zeigen?
Also zunächst mal, das kann ich genau bestätigen und das kann, glaube ich, jeder, der mal in einem digitalen Produktteam gearbeitet hat, bestätigen. Es gibt immer wieder die Frage, was ist denn mit der Conversion los? Und meiner bescheidenen Erfahrung nach, und das muss ich jetzt ja so rum sagen, ist es tatsächlich in erster Linie oder sagen wir wirklich sehr oft die Traffic-Qualität oder der Traffic-Mix, der gerade eingekauft wird. Und kleiner Blick in die Zahlen sagt dann schnell, ach so, ja klar, daran liegt's, wir haben gerade irgendwie dort und dort was geschaltet. Zweiter Punkt, was oft passiert ist, es gibt ein Issue im Tracking. Also das Tracking ist nicht so aufgesetzt, dass es den Erfolg richtig misst. Auch das ist jetzt kein Fingerpointing, sondern oft einfach eine Feststellung, dass man sagt, oh, da müssen wir halt da nachjustieren, wir müssen zukünftig anders messen. Und dann gibt's natürlich ohne Frage sicherlich auch Issues im Produkt, in den Prozessen. Aber auch dort hängt es manchmal primär an Third Parties, keine Ahnung, Payment oder was man auch immer implementiert hat, die gerade da nicht responsiv genug sind. Aber natürlich gibt es auch Bugs im Produkt. Aber tatsächlich ist es seltener so, dass auf einmal irgendwas im Produkt kaputt geht und deswegen die Conversion einbricht. Und diese Diskussion gibt's und die sind logischerweise auch notwendig. Also wenn immer jemand eine Auffälligkeit in irgendeiner Zahl sieht, dann muss man drüber reden und die Kommunikation ist natürlich notwendig.
Aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass es nicht nur eine KPI gibt, ne? Weil also es ist ja nicht nur die Conversion und nicht nur der Traffic, sondern am Ende ist ja das Produkt aus Traffic und Conversion, das dann über den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens in dem Monat entscheidet. Wenn beides nicht passt, ist es natürlich doppelt schlecht, aber trotzdem nochmal die Frage an dich, also wie bekomme ich jetzt diese Einzelziele aus den Köpfen heraus, weil am Ende ist es ja dann doch wieder der Gesamtumsatz, Absatz oder vielleicht ein Deckungsbeitrag, je nachdem, welche KPIs man sich in erster Linie anschaut, aber halt nicht diese Mikroziele, nenne ich es jetzt mal.
Ja, also es ist ja klassischerweise so, dass man solche Ziele durch so eine Hierarchie runterkaskadiert auf die einzelnen Beitragenden, die etwas an dieser einzelnen KPI machen können. Ja. Und ich glaube, wichtig ist zunächst einmal erstens nicht nur auf die Order Conversion zu schauen, sondern auf langfristig wichtige Werte zu schauen. Man hat schon vor Jahren angefangen, auf sowas wie Warenkorbwerte oder ein APU vielleicht zu schauen, also Average Revenue per User. Wie oft kaufen die eigentlich wieder ein, Wiederkehrquoten? Und noch langfristiger, das ist ja auch jetzt in den letzten Jahren richtigerweise stärkerer Fokus auf Customer Lifetime Value. Und sich dann zu überlegen, wenn das das oberste Ziel ist, also den Customer Lifetime Value zu entwickeln, Was ist dann mein Beitrag dazu? Und dann kann es eben sein, dass ein einzelner Kampagnenerfolg auch in der Organisation sozusagen transparent kommunizierbar nicht den Beitrag auf Customer Lifetime Value hat, sondern eben bewusst nur einem kurzfristigen Ziel folgt. Und das fängt für mich damit an, dass man über diese Ziele organisationsweit spricht. Meiner Wahrnehmung nach, das, was wir gerade beschreiben oder was du auch beschrieben hast, ist oft dann der Fall, wenn die Ziele einzelner Abteilungen oder Teams nicht geteilt sind. Und es ist so einfach wie das, also dass man einfach das mal aufschreibt und davor darüber spricht. Und das passiert meiner Wahrnehmung nach selten, dass man also in den vorhin genannten Teams sich mal zusammensetzt mit der Geschäftsführung, Bereichsleitung, wie auch immer, und sagt, was ist eigentlich unser Ziel? Und dann ein gemeinsames Ziel draus macht und dann auch diese Ableitung gemeinsam macht. Und dann eine Vereinbarung auch trifft, wie wollen wir hier eigentlich zusammenarbeiten? Und ehrlich gesagt, daran mangelt es meistens schon. Und dann agiert jedes Team für sich und hat eigene Ziele und oft wissen die anderen Abteilungen gar nicht davon oder auch, wie wichtig das ein oder andere Ziel ist.
Ja, und man ist ja auch so ein bisschen im eigenen Kosmos gefangen, ne? Ich nehme jetzt wieder mal der Einfachheit halber das Beispiel des HR-Managers. Also der hat ein Budget, dann bespielt er seinen Kanal, beziehungsweise seine Kanäle, in erster Linie Google Ads, ein bisschen Microsoft Ads, so. Und dann ist er ja sehr stark damit beschäftigt eigentlich, mit welchen Anzeigen gehe ich da raus, dann irgendwie Smart Bidding Mechanismen, Rahmenbedingungen zu schaffen im Tracking, irgendwie Consent Modes jetzt neuerdings einzubauen und vielleicht noch die Kennzahlenbewertung aus seiner Sicht herbeizuführen, die ihm hilft, den Kanal besser zu optimieren. Stichwort Attribution. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist er gar nicht so sehr in dieser Gesamtperspektive, wie du es jetzt beschrieben hast, unterwegs. Also ja. Na, wie optimiere ich auf einen Ziel wie, was ist sozusagen nachhaltiges Wachstum, wo landet der Nutzer, passt das alles perfekt? Das wird manchmal so ein bisschen vernachlässigt, sondern die jetzt aus deiner Sicht Kollegen und Kolleginnen sind ja eher bedacht darauf, den Kanal als isolierten Kanal zu optimieren. Und wie kann man da aus deiner Perspektive jetzt ausbrechen? Weil du hast ja da die andere Sicht sozusagen jetzt drauf. Ja. Das würde mich mal interessieren, welche Tipps du jetzt geben könntest an Performance- und Online-Marketeers.
Ja, also das eine ist nochmal anknüpfend an das Thema Customer Lifetime Value. Es ist ja so, dass man eben im Online-Marketing hat man nicht sehr viel mehr als die Conversion am Ende. Und die Frage ist eben, wie kann ich aber auf eine mittlere und längere Frist hin aber auch mal reviewen und tracken, was das eigentlich mit Returning Visits, Returning Purchases oder eben Customer Lifetime Value gemacht hat. Und das meine ich mit der Diskussion, also diese Ableitung der Einzelziele eben nicht nur unidirektional, dass man sagt, okay, das ist jetzt mein Ziel, sondern auch immer wieder auch in die Review zu gehen, was trägt mein Ziel eigentlich zu diesem großen Ganzen, was wir vereinbart haben, bei. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Diskussion, dass man sich überlegt, was ist als Organisation unser Gesamtziel, sei es jetzt Customer Lifetime Value oder auch ein anderes Subziel vielleicht davon, und darüber immer wieder im Dialog bleibt. Und das andere ist, glaube ich, ganz fest, dass die Wertschätzung im Wortsinne im Unternehmen von so Themen wie User Experience, von Convenience in so einem Shop, von was macht eigentlich so eine Kampagne mit dem Nutzer und bindet es den Nutzer oder nicht, dass auch darüber eine Diskussion notwendig ist. Du hast ja gerade gesagt, wie so ein Performance-Marketer arbeitet und das weißt du und die Zuhörerschaft viel besser als ich. Aber vor allen Dingen leidet das Geschäft ja gerade darunter, dass immer mehr Nutzer nicht erlauben, getrackt zu werden. Ja. Und das wird bei, weiß nicht, Zustimmungsquote so, wenn man mal abzieht, was Browser schon verhindern, was dann eben beim Consent Layer hängen bleibt und was sonst an Adblockern unterwegs ist, dann ist man ja, glaube ich, kleiner 30% aktuell, was man überhaupt noch tracken kann. Ja. So dass jetzt also das Thema Kunden organisch zu binden viel wichtiger wird. Also wie schaffe ich es eigentlich, auch durch eine Experience im Shop, bewusst und unbewusst beim Kunden auszulösen, das war cool, das mache ich das nächste Mal wieder. Hier habe ich mein Bedürfnis am besten befriedigt bekommen.
Da sind wir jetzt bei dem Thema nachhaltiges Wachstum. Bevor wir da gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, nochmal die Frage an dich. Du hattest vorhin mal gemeint, ja, die Traffic-Qualität passt ja dann häufig nicht. Das hat ja jetzt noch gar nichts mit Tracking oder sowas zu tun oder der Nutzerführung im Onlineshop, sondern Traffic-Qualität sind ja dann irgendwie Nutzer, die dann bouncen oder halt eben nicht konvertieren. Kannst du da Beispiele nennen aus deiner Erfahrung? Weil, also was ich da kenne, nur mal ein Beispiel aus meiner Sicht so zu nennen ist, ja, die Brand-Kollegen haben mal wieder Traffic eingekauft, der nicht konvertiert. Ja. Wo ich dann natürlich auch immer gesagt habe, naja gut, also es ist auch nicht das primäre Ziel einer Branding-Kampagne, dass der Traffic konvertiert. Könnte man natürlich auf andere Kanäle auch ummünzen. Aber hast du auch Beispiele oder konkrete Erfahrungswerte, welche Kanäle das sind oder wie das aus deiner Sicht vielleicht nicht funktioniert?
Klassiker ist da oft TV, also wenn man mit der Brand im TV war, weil das ja auch ein Kanal ist, der oft nicht gut getrackt werden kann. Das heißt, all die Kollegen, die einen Kanal verantworten, den sie tracken können, sagen, ich sehe es nicht, keine Ahnung, die Conversion geht runter, die Gesamtconversion, was ist da los bei euch im Produkt? Mhm. Und oft ist es so, und ist dann, also ein Effekt, dass dann eben gerade massiv TV geschaltet war und dass er nicht im Blick von allen war. Aber es gibt auch eine logischerweise anderen, will ich jetzt gar nicht irgendwo hinpointen und jemanden auf Verdacht nennen, der sich dann zu Unrecht verunglimpft fühlt. Aber man kann natürlich einfach durch vielleicht unglückliche Kommunikation in den Werbemitteln etwas versprechen, was nachher nicht eingelöst werden kann im Shop oder auch on-site. Findet man das gar nicht wieder, womit der Traffic reingeholt wurde. Da gilt halt auch, guckt euch das immer wieder aus Kundensicht an. Vom Werbemittel bis hin zur Conversion, ist das für den Kunden verständlich, was da passiert? Und da mangelt es eben oft an dem Gesamtblick auf den gesamten Funnel. Ist die Kommunikation konsistent und kann ich die Conversion sozusagen aufrechterhalten?
Ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig, diesen Nutzerblick langfristig zu behalten. Also so meine Erfahrung, und dass man so ein bisschen betriebsblind wird, relativ schnell. Ja. Weil der Kunde, der wirklich etwas sucht, ne, wie bei Deichmann beispielsweise oder einer deiner anderen Stationen bei Simio im Mobilfunkvertrag, der fliegt ja rein mit einem ganz bestimmten Bedürfnis. So, dann hangelt er sich da vom Werbemittel durch über die Webseite, dann passt aber der Teaser doch wieder nicht auf der Home zu dem, was er vorne gesehen hat. Und auf der Produktdetailseite ist irgendwas nicht anhakbar, ein technisches Problem vielleicht noch oder der Preispunkt passt wieder nicht zum Teaser. Also das sind so Dinge, da wird man relativ schnell, finde ich, betriebsblind, weil man eben nicht mit diesem Bedürfnis reingeht. Also eigentlich müsste man es sich wirklich hinsetzen oder bräuchte Kollegen, die jeden Tag einmal eine User-Story aufschreiben und sich überlegen, okay, heute möchte ich einen weißen Turnschuh kaufen, heute möchte ich einen Mobilfunkvertrag kaufen mit den und den Anforderungen und dann wirklich mal versuchen, diese Denke einzunehmen, sich durchzuklicken, Dinge auf Logik zu überprüfen, auf Sinnhaftigkeit, dass eben die User-Journey auch durchgängig ist. Aber das machen ja die meisten gar nicht, sondern das wird dann halt optimiert auf den Werbebanner, auf die Google-Anzeige. Ja, der Teaser, der passt ja, der ist catchy, da ist ein Streichpreis drauf. Aber dass sozusagen das vorne mit dem hin nicht übereinstimmt, das schaut sich ja viel zu selten jemand an. Meine Erfahrung, korrigiere mich gerne, wenn du da Kollegen, Kolleginnen hattest, die da wirklich versucht haben, diese Nutzerperspektive immer wieder neu einzunehmen. Aber das ist so mein Take aus der Optimierung der Vergangenheit.
Kann ich absolut bestätigen. Ich halte sogar auch diese Click-Through-Rate für Banner. Das ist die gefährlichste Mikro-KPI von allen, weil die halt nur lokal optimiert und da eben tatsächlich schlechten Traffic einfach einbringen kann. Also auch ein gutes Beispiel, ne? Irgendeine Banner-Kampagne, die echt gut klickt, aber leider dann kein echtes Interesse der Nutzer in den Shop spült. Und was man dazu braucht, ist ja dann eine Organisation, die sich dazu zwingt, immer wieder die Nutzerbrille wahrzunehmen. Und da kommen wir vielleicht zu einer kundenzentrierten Organisation. Was heißt das eigentlich? Das heißt nebenbei eben auch das, dass man sagt, es gibt Menschen oder es gibt Prozesse, es gibt sicherlich auch Automatisierung und mit AI ist heute auch viel möglich, wo man genau sowas routiniert abbilden kann. Aber es hilft immer noch, auch da eine echte Nutzerbrille aufzusetzen. Und es hilft auch, wenn das jemand anders macht, als der den Kram einkauft, verantwortet, gesponsert hat, sondern eben ein Dritter, eine Dritte im Unternehmen, die sowas regelmäßig monitort.
Wie sieht jetzt für dich ganz konkret nachhaltiges Wachstum aus? Du hast ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, naja, also ein Nutzer, der ein gutes Erlebnis hatte, der das vorgefunden hat, was er auch wirklich gesucht hat und dann vielleicht im Idealfall als Returning Visitor irgendwie auch mal über ein Direct Type-In wieder zurückkommt und den man halt nicht teuer über eine Bezahlanzeige wieder einkaufen muss. Das ist, worum es geht. Aber wie schafft man das? Also was sind aus deiner Sicht so die 4, 5, 6, wie auch immer, Faktoren, die dafür entscheidend sind, dass genau das passiert?
Entscheidend ist in Summe die Gesamterfahrung, die der Nutzer mit dem digitalen Produkt macht. Man sagt ja gerne sowas wie, das digitale Produkt oder das Interface ist die Marke. Und das wird meines Erachtens oft unterschätzt, wie sehr die User Experience / Product Experience auf die Brand abfärbt, positiv einzahlen kann, muss man so rum zu formulieren. Und das ist für mich ein Haupthebel, sowohl für etablierte Brands, das zu realisieren und diesen Wert zu erhalten, aber auch für Startups, aufstrebende Brands. Was sollten die tun? Die sollten in ihre Brand, in ihre Brandwahrnehmung investieren. Und das geht unter anderem, ob sie wollen oder nicht, sozusagen über User Experience. Und diese User Experience im Shop, die hat mehrere Facetten. Das ist nicht nur die Usability, das ist ein ganz kleiner Teil davon. Das fängt an, Amazon macht immer so drei Säulen draus, Selection, Price, Convenience. Selection, also habe ich überhaupt das Angebot, habe ich die Breite in meiner Palette und die Tiefe in meiner Auswahl, kann der Kunde bei uns fündig werden? Du hast vorhin das Beispiel genannt, da würde jemand also jetzt Sneaker suchen und auf den Shop gehen und das war eigentlich klar, der würde dann auch kaufen. Das ist aber heute nicht so, sondern die Kunden sind mit so einem sehr latenten Bedürfnis vielleicht unterwegs und sind sehr kontext- und momentgetrieben, wann sie wo kaufen. Und dann ist es eben entscheidend, in diesem Moment zu überzeugen und in diesem Moment auch das Angebot zu haben. Und so ein Kauf ist schnell abgebrochen, weil vielleicht auch die Ware nicht da ist oder die Größe nicht verfügbar ist, etc. Also deswegen Selection, eine der großen Säulen, mit der jetzt zum Beispiel ich im digitalen Produkt ein wenig zu tun habe, sondern die eben im Einkauf oder in der Beschaffung oder in der Warenwirtschaft sichergestellt werden muss oder im Category Management. Dann Price, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Der Preis muss überzeugend sein. Amazon macht das vor, viele andere auch, die dann so eine Bestpreisgarantie geben. Es muss aber nicht immer der wirklich günstigste Preis sein, sondern auch Preis-Leistungswahrnehmung oder Preis-Qualitätswahrnehmung. Manifestiert sich bei Kunden, kriege ich gute Qualität, ausreichende Qualität? Ist der Preis fair? Ist oft das eine. Das andere ist, wie stelle ich die Preise dar? Also bin ich der Billigheimer, der dann Schweinebauch macht im Shop, oder kriege ich es über User Experience auch im Shop hin, dass ich eine gute Preiswahrnehmung generiere? Und da gibt es ja viele Behavioral Patterns, die ich bedienen kann, damit das erfüllt ist, ohne wirklich den billigsten Preis zu haben. Und das andere ist Convenience. Das eine ist Streichpreise, das andere sind Ankerpreise, also ein bewusst ein teures Produkt daneben zu stellen, dass ein mittleres Produkt attraktiv erscheint. Ja. Natürlich dann auch so, ich will es nicht Black, aber so Grey Pattern wie Verknappung, künstliche Verknappung vor allen Dingen. Aber auch über Preise zu reden, darzustellen, transparent zu machen, wann war es letzte Mal. Da muss man ja inzwischen ja auch gesetzlich vorgeschrieben, dass ich letzte Angebote oder letzte Tiefstpreise im Shop darstelle. Und das hat dann am Ende auch immer viel mit Vertrauensaufbau zu tun, was wiederum ja auch auf die Marke einzahlt. Also hat der Kunde das Vertrauen in diesen Shop und glaubt, hier werde ich grundsätzlich gut bedient mit guten Preisen, dann reicht das auch aus. Aber das muss man eben aufbauen.
Also Amazon hattest du als Beispiel genannt, als Best Practice. Tatsächlich ist es aber so, dass Amazon ja selten den Bestpreis hat. Ne? Also wenn man tatsächlich mal auf Idealo den Preisvergleich macht beispielsweise, sieht man, dass Amazon eben nicht der günstigste ist, sondern nur der dritt, viert, fünft, sechst günstigste. Aber der Preisabstand von dann irgendwie 2 Euro, je nachdem, was man dann einkauft, vielleicht auch ein paar Euro mehr, 5 Euro, der eben trotzdem in Kauf genommen wird von vielen, weil halt jeder weiß, okay, alles klar, bei Amazon, das Ding ist morgen da, ja, es funktioniert. Und wenn ich ein Problem habe, eine Retoure, dann wird Amazon das für mich erledigen, ja, da gibt's keine Diskussion. Das sind ja Punkte, die da auch latent mit reinspielen, wie du es genannt hast, die aber dann dafür sorgen, dass man vielleicht sogar einen Euro mehr verlangen kann und trotzdem der Kunde total glücklich ist, weil er weiß, es funktioniert.
Exakt. Und das sind genau die zwei Sachen. Das eine ist, Amazon hat in vielen Köpfen die Wahrnehmung, sie seien immer die günstigsten. Reicht total aus. Gut, die haben auch viel investiert da drin. Und das andere ist die Convenience, die dritte Säule, dass man eben genau, man klickt drauf, weiß, morgen ist es da. Und das ist dann eben bei dem Topseller auf Idealo vielleicht nicht der Fall. Ich bemühe mich auch immer mal, nicht nur bei Amazon einzukaufen, aber es ist schon schwer. Die Convenience ist da schon gigantisch, das kann man nicht anders sagen. Und das ist eben die wichtige dritte Säule. Convenience ist einerseits klar die Usability im Shop, diese Experience, die ich dort liefere, wie schnell komme ich durch die Prozesse durch, auf welche Zahlarten werden geboten etc., aber auch eben welche Lieferfristen werden geboten und auch welche Aussicht habe ich zum Beispiel auf Einfachheit des Retourenhandlings und Co. Da gibt es viele Faktoren, die Convenience steigern können. Und aus diesem Dreiklang und vor allen Dingen Convenience so im Kern, das, was das digitale Produkt beeinflussen kann, kann eine User Experience entstehen, die eben bewusst oder unbewusst beim Kunden das abspeichert, das war gut, das mache ich wieder. Da komme ich, wenn ich das nächste Mal ein ähnliches Bedürfnis habe, wieder in denselben Shop zurück. Und das ist für mich das, was ich dann immer so Organic Retention nenne. Also dass ich, und das wäre der günstigste Traffic-Kanal, ist Brand und Returning Traffic, dass ich versuche, das zu steigern. Das ist für mich die hohe Kunst im digitalen Produkt.
Bei Organic Traffic denke ich nicht nur an Direct Traffic sozusagen, wenn Nutzer die Domain, die Marke direkt eingeben, sondern auch dann SEO ja beflügeln kann. Das heißt, mal andersrum gefragt, also SEO als Disziplin, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber das würde ja sehr positiv auf auch Suchanfragen im organischen Umfeld ja einzahlen, wenn ich genau das schaffe, was du beschrieben hast. Ist dann SEO sozusagen das Ergebnis einer holistischen Optimierung aus deiner Sicht? Oder ist SEO eine Einzeldisziplin, wo es darum geht, ich optimiere jetzt meinen Sitespeed und generell die Auffindbarkeit oder die technische Optimierung sozusagen der Seite, den Content für Google, damit Nutzer kommen? Also wie würdest du das einordnen?
Ursprünglich oder bisher oder klassischerweise kommen SEOs aus dem zweiten von dir beschriebenen Bild, also dass man eben versucht, organischen Traffic aus den Suchmaschinen zu steigern und dafür die Seite zu optimieren. Mein Verständnis von SEO ist darüber hinaus, dass also Google honoriert gute UX. Das ist das, was diese 200-plus-Algorithmen unterm Strich tun. Ja. Google hat ein großes Interesse daran, dass die Gesamtnutzererfahrung, da sind wir schon wieder beim selben, die machen es ja auch so, dass die User Experience der Suchmaschinenbedienung positiv ist. Und dazu gehört auch, fühlten sich die Kunden gut beantwortet durch das, was sie da angeklickt haben. Und deswegen ist Google daran interessiert zu messen, wie ist die Verweildauer dann nachher auf der Seite, wie ist die Ladezeit des Zielobjekts, vielleicht sogar hat eine Order stattgefunden etc. Das heißt, Google macht das ja nicht, um irgendwie da Hürden aufzustellen und Beine zu stellen, sondern sie wollen in Summe nichts weiter als eine gute UX für den Nutzer. Und deswegen gehen nach meinem Verständnis SEO und User Experience Design, aber vor allen Dingen auch digitale Produktentwicklung total Hand in Hand. Und in der Historie ist es ja so, dass SEO eher eine Disziplin ist, die an SEA, weil es irgendwie beides Google ist, sozusagen, dass es daher kommt und da dran.
Ja, genau.
Ich habe aber in der Vergangenheit immer wieder gute Erfahrungen damit gemacht, dass SEO im digitalen Produkt aufgehangen ist. Eben aus diesen beiden Gründen. Erstens, es ist sehr User Experience nah und zweitens, es ist sehr tech nah und digitale Produktentwicklung ist klassischerweise eben auch sehr tech nah.
Es war ja tatsächlich so organisatorisch betrachtet, dass SEO, wie du es gerade schon meintest, ja auch deswegen in der Vergangenheit ja häufig, vielleicht manchmal immer noch, im Performance-Marketing-Team aufgehangen war oder ist. Aus der Denke heraus, naja, das ist halt auch irgendwas mit Suchmaschine, dann genau, das sind die SEA-Kollegen, die SEO-Kollegen, beides ist sozusagen unter der Überschrift SEM zusammengefasst, dann wird es schon passen, aber die Erkenntnis ist ja da schon gereift aus meiner Erfahrung und vielen Gesprächen, dass das eben nicht der beste Platz ist für eine SEO-Optimierung, sondern es eigentlich eher in einem Team für digitale Produktentwicklung, Website-Development, wie auch immer man das Kind nennt, dann besser verortet ist, weil es viel besser auf dieses Ziel einzahlt. Und ja, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, also SEO das Ergebnis eigentlich ist von einer guten Optimierung auf den Nutzer und nicht umgekehrt.
Zwei Beispiele vielleicht dazu noch. Das eine ist, wir hatten vorhin über Selection, also was sage ich eigentlich für Artikel im Shop. Und das bringt mich auch zum Punkt strukturierte Daten. Also gelingt es eigentlich, die ganzen Daten, die ich über die Artikel habe, auch ins Frontend zu bekommen und dann eben verfügbar zu machen für Google, sagt man dann oft, aber eben auch für den Nutzer, weil Stichwort auch Barrierefreiheit und Co. Also kann ich diese Daten eigentlich auch über Filterung, Kategorisierung und Co. in eine gute User Experience verwandeln, indem ich die On-Site-Suche zum Beispiel und die On-Site-Kategorisierung, Filterung, Sortierung etc. das nutzen lasse, was da an Daten vorliegen. Das heißt also nicht nur eben für Google das zu tun, sondern eben für den Nutzer. Und das andere Beispiel, du hast es gerade genannt, Site-Speed. Eigentlich sollte Page-Speed eine primäre Anforderung aus dem digitalen Produkt, aus der User Experience heraus sein. Ist es auch. Also wenn man mal so einen User Experience Designer fragt, ist logischerweise PageSpeed eines der vielen Anforderungen, dass die Seite schnell lädt und dass sehr schnell eine gute Erfahrung beim Nutzer ankommt. Und in einer Customer-Centric-Organisation wäre das der primäre Treiber für SiteSpeed und dann ist SEO auch ein Profiteur eben derselben Anforderung.
Aber auch da, ne, ich habe es noch nie erlebt, dass ein Performance-Marketing-Kollege, Kollegin zu dem verantwortlichen Kollegen, Kollegin aus dem digitalen Produkt hingegangen ist und gesagt hat, hey, die Landingpage, auf die ich übrigens so und so viel 1000, 100.000 Klicks im Monat schicke, die ist nicht schnell genug, mach die mal schneller. Sondern, nee, ich schicke da meinen Traffic hin und gut ist. Und vielleicht versucht dann der Kollege im Website-Development, die von sich aus zu optimieren, oder der SEO-Kollege steht da auf der Matte und versucht das durchzudrücken, aber sozusagen diese Verzahnung, dieses holistische Denken, wie wir es jetzt die ganze Zeit auch besprochen haben, dass das ja auch Erfolgsfaktor dafür ist, dass der Traffic überhaupt mal bleibt, weil der Nutzer vielleicht nicht genervt ist, weil er auf seinem Mobile-Device, wo er gerade nicht die beste 5G-Verbindung hat, sondern doch nur irgendwie 3G oder was auch immer, trotzdem die Landeseite schnell genug sieht, dass er eben bleibt und nicht bei uns. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Kunst, auch was du jetzt beschrieben hast, dass man das in Einklang bringt und auch in die Köpfe der entsprechenden Kollegen, Kolleginnen.
Genau.
Ich würde mich liebend gern mit dir noch eine Stunde über digitale Produkte und On-Site-Optimierung unterhalten. Eine allerletzte, ganz kurze Frage hätte ich noch, fachliche Natur und dann noch meine zwei Standardfragen. Und zwar, vielleicht kannst du in 2, 3 Sätzen nochmal beschreiben, also all das, was wir jetzt besprochen haben, mündet ja aktuell teilweise in der Begrifflichkeit, da gibt es auch jetzt Bücher darüber oder ein Buch darüber, der sich R-Commerce nennt oder R-Commerce. Wie beschreibst du diese Begrifflichkeit? Ist es genau das?
Ja, ich kann sozusagen der Marketingwelt zu dieser Erkenntnis nur gratulieren, dass man jetzt eben sagt, Mensch, wir müssen eine Beziehung zum Kunden aufbauen. Wir müssen eine vertrauensvolle, vertrauenswürdige Beziehung aufbauen. Und warum ist das so? Ich habe es eingangs schon mal gesagt. Es gibt technische Veränderungen, die Browser schränken immer mehr ein, die Tracking-Möglichkeiten. Das andere ist das ganze Thema DSGVO und Consent-Management. Und das andere ist eben, dass der Kunde sich da auch ja emanzipiert und immer seltener dem Tracking zustimmt. Ich habe gerade heute Morgen im Radio war das, ne? Es ist, die Diskussion wird sozusagen pur negativ kontra Tracking geführt. Das sollte man auf jeden Fall nicht zustimmen. Und so tickt die Welt da draußen gerade. Und deswegen bewegt sich Marketing, wie ich finde, eher wieder zu den klassischen Kerndisziplinen, nämlich was habe ich eigentlich für ein Verhältnis zu meinem Kunden und was macht eigentlich meine Marke gerade? Und ich habe es ja eingangs gesagt, wie User Experience und das, was ich an digitalen Erfahrungen auslöse, auf die Marke einzahlt. Und das andere ist, wie kann ich eigentlich Kunden binden durch Value Proposition, also durch etwas, was ich aus dem Produkt heraus biete, an Services, die ich gestalte und die ich auch immer wieder weiter nachentwickle und weiterentwickle. Das ist für mich der große Change, der jetzt, Gott sei Dank, wie ich finde, bevorsteht, dass wir also sagen, wir reden über eine konsequente, echte Kundenzentrierung. Also User-Centric Design geistert seit Jahrzehnten durch die Fachwelt, ja. Oft aber eben als eher Feigenblatt und dann ist es doch nicht so ernst gemeint. Und wir haben heute, glaube ich, einiges besprochen, wo man raushört, eigentlich ging es gar nicht um den Kunden, sondern es ging immer nur um den Abverkauf von Artikeln. Und Es ist, glaube ich, für alle Beteiligten, vor allem für die Unternehmen und am Ende für den Kunden eine gute Entwicklung, hin zu Customer-Centric Marketing zu kommen. Und was dabei nicht unterschätzt werden sollte, und das ist dann vielleicht nochmal ein eigener Podcast wert, ist, welchen organisatorischen Change das nach sich zieht. Weil das eben nicht zwingend A, in den heutigen Silos geht, in den heutigen segmentierten Zieldefinitionen, wie sie in Unternehmen vorherrschen und wie solche Unternehmen auch geführt werden. Und es hat ganz, ganz viele, wie ich finde, gute Folgen, wenn man eine Organisation kundenzentrisch ausrichtet.
Wunderschönes Schlusswort. Meine zwei Standardfragen, die ich allen Gästen stelle, auch so auch dir.
Auf die ich übrigens nicht vorbereitet bin. Ich bin sehr gespannt.
Umso besser. Die besten Antworten entstehen nicht vorbereitet. Wen hättest du gerne oder würdest auch gerne in Zukunft einmal aus der digitalen Szene kennenlernen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die digitale Szene ist ja ein weites Feld und da gibt es viele Player, die ich gerne kennenlernen würde. Ich würde jetzt ungern da einen hervorheben. Ich glaube, was mich am meisten interessieren würde, wäre immer wieder, sich zum Thema eben der Entwicklung von digitalen Organisationen auszutauschen. Und da gibt es einige gute. Ich möchte ungern jetzt einen Namen nennen.
Mhm. Ganz häufig kommt irgendwie Mark Zuckerberg, Jeff Bezos.
Ja, ich weiß nicht.
Leute, aber ja. Ja. Nee, ich stimme dir zu. Also genau, gibt ja mehr als einen. Dann zweite Frage, vielleicht hast du da ein Beispiel. Welches Unternehmen hättest du gerne selbst gegründet, wenn du jetzt nochmal 10 Jahre in die Vergangenheit zurückgehen würdest?
OpenAI, easy.
Warum?
Die haben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Weichen gestellt und die richtigen Produkte entwickelt. Der Erfolg von OpenAI ist nicht zwingend, wie schlau sie Machine Learning anwenden, sondern das Interface zum Kunden hin, das Chat-Interface. Und das macht das erfolgreich. Deswegen redet man seit einem Jahr nur darüber, anstatt über die vielen anderen Möglichkeiten. Aber man kann doch auch dies, man kann doch auch hier. Midjourney ist nur über Discord sozusagen bedienbar. Mache ich als Nerd, aber ehrlich gesagt, es ist ja kein Endkundeninterface. Ja. Und die haben verstanden meines Wissens, wie ich diese Innovation an den Endkunden bringe. Und das finde ich smart.
Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Daniel. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und eben nicht nur über Traffic-Generierung und Branding zu sprechen, sondern eben auch, wie man danach eine gute UX- und Nutzerzentrierung hinbekommt. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke dir auch, war sehr spannend.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal bei Apple Podcast, Spotify oder auch Amazon Music. In dem Sinne, wir sind jetzt raus. Danke fürs Zuhören.